Ja, also zu mir kommen vor allem Patienten, die die schwere Erkrankung nicht bewältigt haben, ihres Angehörigen. Und ich habe vor ein paar Monaten einen Artikel in der Österreichischen Ärztezeitung geschrieben über die emotionale Herausforderung durch Langzeitpflege von Angehörigen zu Hause. Und da hat mich eines Tages Herr Professor Hissmeier angerufen und gefragt, ob ich nicht sprechen könnte, wie das so mit den schwerkranken Menschen zu Hause aussieht, die Pflege von schwerkranken Menschen zu Hause. Er hat festgestellt auf der Intensivstation, dass da manchmal Patienten am Lebensende sich befinden und man den Angehörigen sagt, sie könnten eigentlich den Kranken in einer besseren Atmosphäre sterben lassen, aber die Angehörigen nicht bereit sind, den Patienten zu übernehmen, also schon gar nicht nach Hause. Und das sind natürlich Ängste, die die Menschen am Lebensende auch von Angehörigen haben. Und das bekommt manchmal auch ein Intensivmediziner zu spüren, dass also auch moribunde Patienten, auch Alte im letzten Moment dann noch ins Krankenhaus gebracht werden, sogar auf Intensivstationen, wie ich höre. Und auf Druck von Angehörigen werden dann auch Untersuchungen gemacht und Therapien vorgenommen, die einfach dann auch unangemessen sind. Ja, jetzt möchte ich vielleicht ein paar Zahlen Ihnen sagen, wie es so tatsächlich aussieht. Ich habe vor 14 Tagen einen Bericht von einem Intensivmediziner in München gelesen, den Münchner Ärztlichen Anzeigen, dass 47% der Menschen im Krankenhaus sterben. Aber das steht zu einem Gegensatz zu dem Wunsch der meisten Menschen. Die meisten Menschen wollen zu Hause gepflegt werden und da auch sterben. Und es sind auch 80% der Angehörige, die bereit sind, ihre Angehörigen zu Hause zu pflegen, lang zu pflegen. Also die Dauer der Pflege spielt natürlich schon eine große Rolle, was die Belastung betrifft. Aber im letzten Moment, in der letzten Betreuungsphase, werden dann doch öffentliche Einrichtungen aufgesucht. 30% kommen in Heime oder es werden Hospizdienste eingeschaltet oder eben ins Krankenhaus. Also letzten Endes von den 80%, die zu Hause betreut werden zunächst, sterben dann 25% wirklich zu Hause. Es scheint so zu sein, dass am Lebensende die Bedrohung des Todes doch so große Angst allen macht, dass man dann mehr auf die Sicherheit der Medizin, auch der Hightech-Medizin baut, als auf einen Umgang mit dem Tod in einer angemessenen Sterbenskultur. Also wie gesagt, ich als Psychotherapeutin, als ärztliche Psychotherapeutin, sehe Angehörige, die den Stress nicht bewältigt haben. Wir haben das heute gesehen in der Resilienz, aus diesen Resilienzuntersuchungen. Es sind tatsächlich 30% der Angehörigen, die ihre schwer kranken Angehörigen pflegen, meistens Eltern oder Partner, psychische Störungen bekommen, also stressassoziierte Störungen bekommen, wie Angststörungen, Schlafstörungen, Depressionen. Und ich habe vor ein paar Tagen eine neue Studie gelesen vom Österreichischen Institut für Gesundheitswesen, die sagen, dass 70% der Menschen, die Langzeit pflegen oder auch Schwerkranke über längere Zeit pflegen, körperliche Beschwerden bekommen und behandelt werden müssen. Also durch das Tragen, Heben, Stützen und so weiter. Es sind ja viele körperliche Tätigkeiten auch mit einem Schwerkranken verbunden. Das heißt, auf der einen Seite ist es natürlich gesellschaftlich eine Einsparung für das Gesundheitswesen, wenn 80% der Kranken zu Hause gepflegt werden. Aber andererseits kommen die Kosten, werden die Kosten wieder aktiv in der Behandlung, wenn es stressassoziierte Erkrankungen gibt und körperliche Beschwerden. Aber es gibt keine wirklichen genauen Untersuchungen, wie viele es tatsächlich sind, also wie viel das wirklich kostet. Das sind immer Schätzungen in Milliarden. Also ich finde, dass diese Untersuchungen nicht sehr genau sind, aber man kann sich das schon vorstellen, dass das weitergereicht wird. Ich meine, ich finde das ja schon hoch, die Zahl von 80%, die zu Hause gepflegt werden, gerade in unserer individualistischen Gesellschaft, dass es doch noch so viel Solidarität in der Familie und Partnerschaft gibt, dass man zu Hause pflegt. Aber es ist eine wirkliche Herausforderung. Und da sollte man sich die Motive anschauen, die für die Bewältigung so einer Langzeitpflege wichtig sind. Also sind es Motive der Liebe und Dankbarkeit und Zuneigung, dann wird so eine Langzeitpflege oder Pflege von schwerkranken Menschen leichter ertragen. Da wird auch mehr gewonnen aus so einer Pflege. Sind es aber Motive wie finanzielle Gründe, dann ist es schon eher für die Bewältigung schwieriger. Sind es Motive, zum Beispiel eine lang ersehnte Zuneigung von Eltern zu bekommen, wenn ich jetzt pflege, also für Kinder, dann ist es auch eher belastend in der Bewältigung, weil die Anerkennung kommt vielleicht dann nicht. Es kommt vielleicht eher so, dass dann Geschwister gelobt werden, die nur selten erscheinen, und die werden in den Himmel gehoben und derjenige, der die Arbeit macht, der bekommt vielleicht den Ärger und die ganzen psychischen Veränderungen viel stärker mit als dann diejenigen Geschwister, die gar nie erscheinen oder nur selten erscheinen. Und vielleicht sogar noch von den Geschwistern den Vorwurf bekommen, ja, du pflegst ja nur, weil du willst ja mehr erben, du willst ja einen finanziellen Vorteil damit erarbeiten. Aber auch die Motive aus einem gesellschaftlichen Druck heraus, ja, also aus diesen verinnerlichten Wertvorstellungen, die wir übernommen haben, man muss ja den Eltern helfen, weil sonst steht man schlecht da. Es ist also eine Pflicht. Also das sind ungünstigere Motive zur Bewältigung von Belastungen. Aber auch ein Motiv, das nicht so günstig ist, ist ein Versprechen, das man sich gibt in guten Tagen. Wir bleiben zusammen oder wir helfen uns, bis der Tod uns scheidet. Ein Versprechen, das oft zu einer unglaublichen Belastung führt. Obwohl man also vom Bewusstsein das nicht so sieht, vom Bewusstsein ist einem das klar, wenn dem anderen etwas passiert, den Eltern oder dem Partner, dann ist man selbstverständlich da. Und dazu möchte ich gerne einen Filmausschnitt zeigen, von L'Amour, von diesem preisgekrönten Film von Michael Haneke. Ich finde, der zeigt wunderbar diese Veränderung, die da passiert bei einem Ehepaar und auch die psychische Veränderung. Ja, schauen wir uns zuerst an und dann sage ich was zu dem Film. Ja?
Ist hier jemand?
Ist hier jemand?
Mama?
Als ich in die Wohnung kam vorhin, fiel mir ein, wie ich euch als Kind immer zugehört habe, wenn ihr miteinander geschlafen habt. Es hat mir das Gefühl gegeben, dass ihr euch liebt und dass wir für immer zusammenbleiben.
Aber was ist denn? Was ist los?
It's okay.
No, it's not okay. Was ist eigentlich los?
Du wirst doch wohl auf deine alten Tage nicht an deinem Image rütteln.
Na, ich werde mich hüten. Das ist denn mein Image?
Du bist ein Monster manchmal.
Sag mal, was ist denn los? Bist du verrückt geworden?
Bitte setz dich.
Ich will mich aber nicht hinsetzen. Was geht hier eigentlich vor?
Na gut. Also Sie haben einen kurzen Ausschnitt gesehen. Also es handelt von einem intellektuellen Paar, George und Anne, die sich versprochen haben, füreinander da zu sein, wenn sie einmal erkranken. Und der eine darf den anderen nicht in ein Heim schicken, sondern sollte ihn zu Hause pflegen und sterben lassen. Und es schien ganz leicht. Sie war eine bekannte Klavierlehrerin, hat ganz bekannte Pianisten herausgebracht, also hochgeschätzt. Und eines Tages verändert sich das Leben schlagartig. Sie bekommt einen Schlaganfall und sollte in ein Heim kommen vom Krankenhaus. Man redet, sie soll in ein Heim kommen. Er sagt, sie will aber nicht und er pflegt sie dann aufopfernd zu Hause. Und man merkt so richtig, wie er dabei eingeht. Er wird immer weniger. Er ist also einfach belastet, auch durch das körperliche Arbeiten. Er holt sich zwar Helfer, aber mit diesen Helfern ist er nicht zufrieden. Das ist also auch psychodynamisch zu verstehen, was da passiert in der Beziehung auch zu Helfern, dass die plötzlich alle Aggressionen und Unzufriedenheiten abbekommen. Und die Tochter, die lebt ganz woanders, die hat schon selbst eine Familie, einen Beruf und die ist nicht bereit, das zu übernehmen und möchte die Mutter lieber in einem Heim betreut wissen, aber das geht nicht, der Vater weigert sich und so verschlechtert sich dann auch das Verhältnis zwischen Vater und Tochter. Und zum Schluss ist die Szene so, dass Anne wird immer schlechter, der Hausarzt kommt zwar und gibt Infusionen, aber es verschlechtert sich die Situation so, dass sie dann einmal auch das Trinken verweigert. Ja, sie schmeißt ihm die Nabeltasse weg und schreit nur Hilfe, Schmerzen und er wird dann so aggressiv, dass er sie erstickt und dann dann verschließt er die Wohnung, das haben wir gesehen, wie sie aufgebrochen wird, die Wohnung, und geht weg. Wahrscheinlich hat er sich auch umgebracht. Also das ist ein sehr trauriges Ergebnis, aber ich finde es sehr realistisch, weil es kommt gar nicht so selten so vor, dass eben die Belastung über allen Maßen wird und dass die Emotionen dann auch nicht mehr kontrolliert werden, dass auch keine adäquate Hilfe kommt. Ja, jetzt möchte ich vielleicht ein paar Worte sagen zur emotionalen Belastung, was da passiert eigentlich bei einer schweren Erkrankung. Also es ändert sich ja schlagartig, wie gesagt, oft für Patienten und Angehörigen gleichermaßen die Situation. Heute steht ja eine Großfamilie kaum mehr zur Verfügung, die das irgendwie auffangen kann, wo jung und alt da ist, wo man sich das ein bisschen aufteilen kann. Also wenn ich so Berichte von Großfamilien höre, dann ist das manchmal wahrscheinlich sehr schön, wenn auch Kinder dann reinkommen und so irgendwie das Leben auch auffrischen. Aber das gibt es heute kaum mehr. Und so übernehmen dann die Frauen meistens die Arbeit der Betreuung zu Hause. Es sind nach wie vor 90% der Frauen, die dann die Töchter oder Ehepartnerinnen, die dann die Pflege übernehmen. Also die Männer kommen dann da besser weg. Die Frauen haben das offensichtlich mehr, diese Werte der Pflicht zu helfen, internalisiert. Aber vielleicht ändert sich das für die Männer auch in Zukunft, weil sie beteiligen sich ja inzwischen auch mehr an der Versorgung. Ja, eine Krankheit verändert äußerlich. Plötzlich schaut der Mensch auch anders aus. Er ist in seinen geistigen und psychischen Fähigkeiten anders. Also es ist einfach sehr traurig für Angehörige zu sehen, wie sich zum Beispiel der Vater da so hängen lässt im Rollstuhl und vielleicht sabbert und schläft und also wie aus dem großen, omnipotenten Vater plötzlich ein Häuflein Elend geworden ist. Und auch körperliche Veränderungen sind oft schwer zu verkraften, ja? Wenn jemand gelähmt ist oder man auch gar nicht mehr mit ihm sprechen kann, dann ist das schon eine Einschränkung, auch die Schwäche zu sehen, die Abmagerungen zu sehen. Das trifft auch die Umgebung. Und der Kranke selbst ist ja oft in seinem Selbstwertgefühl durch die Erkrankung auch sehr geschwächt. War er früher vielleicht noch der aktive Familienerhalter oder hat eine große Rolle in der Familie gespielt, dann ist er plötzlich nichts mehr. Also die Frage, was bin ich noch wert? Ich bin nur meine Last. Und wenn sich jemand als Last empfindet, dann wird er selbst sich selbst zur Belastung. Eine schwere Erkrankung ist einfach eine Einbuße an Autonomie. Sie macht abhängig. Wir werden hilflos, auch abhängig von unseren Helfern. Und diese Hilflosigkeit, die muss man erst auch einmal verkraften können. Diese Hilflosigkeit kann dann sehr unterschiedlich kompensiert werden. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die werden dann, die verweigern zum Beispiel Therapien oder Medikamenteneinnahmen, also die werden richtig stur, sodass sie es den Helfern schwer machen. Also die zeigen dann so indirekt, unbewusst natürlich, den Helfern ihre eigene Erfolgslosigkeit oder ihre eigene Hilflosigkeit, sie kommen da nicht weiter. Also da in dieser Renitenz sozusagen fühlt sich vielleicht dann so ein abhängiger Mensch sogar noch ein bisschen stark. Oder der Patient übt Kritik an der Pflege, nichts ist recht, keiner kann es recht machen. Das kann für das Pflegepersonal sehr unangenehm werden. Also das kann schon auch ärgerlich machen, so ein Patient, wenn man zum Beispiel ein Essen kocht, einer Mutter, und dann schmeißt sie das Essen über den Tisch und isst es nicht oder spuckt es aus. Oder ein Dementkranker sagt vielleicht, du hast ja gar nichts gekocht. Ne? Also das kann schon ärgerlich machen. Und das führt nicht selten zu einem Gegenärger. Also diese Persönlichkeitsveränderungen, die werden zu oft auch persönlich genommen, also nicht verkraftet, dass das nichts mit einem zu tun hat, sondern dass das einfach diese Situation ist, die schwierig zu verkraften ist. Und das wird persönlich genommen, aber da kommt noch dazu, dass Angehörige, die ja auch pflegen, machen ja auch Phasen der Verarbeitung einer schweren Krankheit durch. Ja. Es ist ja nicht so, dass man das gleich so hinnimmt. Und man weiß heute, besonders aus den Arbeiten von der Frau Kübler-Ross, die ja allen bekannt ist, dass sowohl für die Kranken als auch für die Angehörigen dieselben Phasen durchlaufen werden, ja, also das Nicht-Wahrhaben-Wollen, des Ärgers, der Depression und so weiter. Ich will jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber dass der Angehörige ja selber psychisch geschwächt ist und wenn dann auch noch die Hilfe nicht angenommen wird, dann kann das auch zu einem Gegenärger führen. Also das heißt, es wird die eigene Tätigkeit dann irgendwie auch erfolglos, obwohl man sich so einsetzt. Im Grunde genommen ist das ähnlich wie bei der Kindererziehung, ja, wo die Mütter dann auch oft ärgerlich werden, wenn die Kinder das nicht tun, was man jetzt vorschlägt. Also es wiederholt sich im Grunde im Alter auch sehr viel von einer Eltern-Kind-Dynamik. Ja, durch diese Rollenumkehr, dass jetzt plötzlich zum Beispiel Eltern zu Kindern werden und man selbst in die Mutterrolle kommt, ist gar nicht so leicht auszuhalten. Ja, also als Kind jetzt der Mutter oder dem Vater Vorschriften zu machen, was sie alles nicht dürfen, was sie sollen, und das soll bitte, das soll auch erfolgen und nicht zurückgewiesen werden, soll auch Anerkennung finden. Das ist halt oft nicht der Fall. Und da kommt es zu Enttäuschungen und psychischen Belastungen. Ich finde schon, dass man das wissen muss, dass man als Angehöriger das selbst, selbst einen Prozess durchmacht, dass man da nicht vollkommen frei ist, dass man da drüber steht und selbstverständlich hilft. Und so muss man auch die Grenzen der eigenen Belastbarkeit erkennen. Ja? Man muss auf sich schauen. Man muss eigene Bedürfnisse auch durchsetzen und sich freimachen und einfach dann Helfer holen. Aber leider ist es oft so, dass durch die Pflege es zu einem sozialen Rückzug der Helfer kommt, dass sie dann gar nicht mehr rauskommen, dass sie mit der Pflege Tag und Nacht so beschäftigt sind, dass sie ihr soziales Netz vergessen, ja? Zur Familie, zu Freunden. Also da fällt auch sehr viel weg. Und das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht fürs Immunsystem, weil im Grunde genommen brauchen wir Unterstützer. Das weiß man heute aus den Neurowissenschaften, dass wir Unterstützung brauchen, sonst schwächen wir einfach unsere Immunzellen. Aber auch wissen wir aus den Neurowissenschaften, dass der Umgang mit Schwerkranken auch eine Wirkung hat auf unser Gehirn, und zwar über die Spiegelneuronen. Also wir nehmen sehr wohl Schmerz vom anderen auf, und nach den Untersuchungen der Neurowissenschaftler aktivieren wir damit auch unser eigenes Schmerzzentrum. Und wir spiegeln vielleicht dann auch wieder eine gequälte Haltung zurück, die nimmt der Kranke wieder auf und verspannt sich vielleicht noch mehr oder kriegt vielleicht noch mehr Angst. Also wir spiegeln auch mit unseren Spiegelneuronen etwas zurück, und wir selber nehmen auch etwas auf, was wir erst verarbeiten müssen. Und das gilt für alle Helfer, nicht nur für pflegende Angehörige, sondern für alle, die im helfenden Beruf arbeiten und alle, die auch auf den Intensivstationen arbeiten, dass wir einfach über unsere Spiegelneuronen auch diese Hilflosigkeit und den Schmerz des Patienten, aber auch der Angehörigen mit aufnehmen. Und da wäre jeder gut beraten, wenn er Freizeit möglichst gut auf sich schaut und Positives für sich erleben kann. Ich möchte ganz kurz noch eingehen auf die Coping-Strategien, die sind total wichtig bei der Bewältigung. Also sich Hilfe zu holen. Hilfe an Pflegekräften, Pflegedienste, also es gibt genug ambulante Pflegedienste inzwischen, und die werden hoffentlich immer besser ausgebaut zur Betreuung, auch der Palliativdienste im letzten Moment, der Hospizdienste, der Ambulanten, die auch ins Haus kommen, aber es muss in Anspruch genommen werden. Und da hat der Hausarzt natürlich eine eminent wichtige Bedeutung. Gespräche mit den Angehörigen zu führen, sie zu beruhigen, sie auch zu entängstigen, ihnen auch ein Stück Verantwortung vielleicht abzunehmen, also sie mit einzubeziehen in die Entscheidungen, auch den Kranken mit in die Entscheidungen einzubeziehen, was man jetzt vorhat, was man denkt, was das Beste ist. Also ein Stück Selbstbestimmung durch dieses Einbeziehen, auch wenn man glaubt, der Schwerkranke oder Halbtote bekommt das nicht mit, er bekommt sehr viel mit. Also in Kontakt treten, auch wenn man glaubt, der kann nicht mitentscheiden, was man oft bei Dementen glaubt und gar nicht mit ihnen redet und über sie entscheidet. Aber je besser dieses soziale Netz ist in der Versorgung, desto besser kann auch etwas Schweres bewältigt werden, also auch eine schwere Erkrankung bewältigt werden. Und da müsste man Ausschau halten und auch für eine gute ambulante Betreuung sorgen, sowohl medizinisch als auch eben pflegerisch. Ich meine, es gibt viel, aber es kann noch viel verbessert werden. Vor allem, es sollen Angehörige auch die Kontakte dazu bekommen. Man muss ihnen das vermitteln, wo es was gibt. Es gibt auch Selbsthilfegruppen, die sich sehr gut da weiterhelfen in der Beziehung und auch Tipps geben. Ja, die Dynamik und die Dramatik der Pflege von Schwerkranken kann sich nochmals zuspitzen, wenn der Tod vor der Tür steht. Also da kommt dann nochmals eine Verunsicherung. Kann man wirklich nichts mehr tun oder haben wir alles getan? Also keiner möchte irgendeine Schuld auf sich laden und möchte die Verantwortung möglichst abgeben. Da kommt es eben dann zu diesen raschen Einweisungen, wo dann erstaunlich auch Patientenverfügungen nicht mehr gelten. Kranke werfen dann auch Patientenverfügungen oder auch Abmachungen, die man vorher miteinander getroffen hat, wie dieser letzte Moment sein sollte, die werden verworfen und es wird nur mehr auf die Medizin gebaut, die vielleicht den Tod verhindern könnte. Ja, es geht um ein Loslassen können, von unserer Endlichkeit, also sich auch zu beschäftigen mit der Endlichkeit, dass wir nicht in den Himmel hineinwachsen, aber das fällt uns allen schwer. Der Tod ist einfach nicht so gut verständlich und wir haben für das Lebensende keine gute Sterbekultur. Vielleicht mehr, vielleicht, wenn ich so nach einem Buch von Herrn Arias das sehen kann, dann gab es vielleicht schon einmal mehr Sterbekultur zu Hause, als es die jetzt gibt. Ja, das Loslassen fällt manchmal so schwer, weil oft noch was Unerledigtes da ist. Was Unerledigtes zwischen den Eltern, dass etwas nicht Eltern und Kindern oder Partnern, dass etwas nicht ausgesprochen wurde, was noch quält, wo also wirklich der letzte Moment und die letzten Gespräche sehr wichtig sein können. Und für diese letzten Gespräche braucht es aber eine Atmosphäre. Und diese Atmosphäre, die ist ja nicht immer so gegeben. Also wie ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, da sind die Patienten im wahrsten Sinn des Wortes abgeschoben worden im letzten Moment ins Badezimmer. Also das ist nicht unbedingt eine geeignete Atmosphäre, um Abschied zu nehmen. Und gerade diese letzten Gespräche können total wichtig sein. Da können sich Dinge dann auftun, auf die man das ganze Leben gewartet hat. Also dass dann Belastung eine positive Herausforderung wird. Dass die Pflege nicht nur anstrengend war, sondern dass man durch die Pflege auch noch was bekommen hat zuletzt. Zuletzt vielleicht eine Anerkennung oder zuletzt ein Liebeswort. Das ist sehr, sehr wichtig und hilft sehr zur Stressbewältigung. Also auch im letzten Moment, finde ich, sind Gespräche sehr wichtig. Also es geht darum, auch eine Atmosphäre zu schaffen, wo der Abschied möglich ist. Wir sprechen heute viel von Hausgeburten und idealisieren das, wie schön das ist, auf die Welt zu kommen in einer häuslichen Umgebung. Ich finde, man sollte eher vom Zuhause sterben diskutieren, weil beim Sterben kann man viel weniger falsch machen als beim zur Welt kommen. Da ist das ganze Leben unter Umständen, läuft das schief, wenn es da zu Schwierigkeiten kommt. Aber am Ende möchte ich noch Lotte Ingrisch zitieren. Das ist die Frau vom Komponisten, vom verstorbenen Komponisten Gottfried von Einem. Sie sagt, wir brauchen keine Langzeitpflege lebender Leichen, sondern eine Kunst des Sterbens. Nichts gegen eine gute Betreuung kranker und alter Menschen. Aber ad infinitum wird sie dubiös. Es ist die Flucht vor dem Tod, die das Alter würdelos macht und seiner Autonomie beraubt. Das Züchten lebender Leichen kann kaum Sinn und Zweck der Medizin sein. Die Verhütung und Heilung von Krankheiten bleibt zwar Aufgabe der Medizin, nicht aber das Tolerieren von Leid und Verfall, nicht die Verlängerung organischen Lebens, hoffnungslos kranker und alter um jeden Preis. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.